Immer wie so ein Opa, weißt du, wie so ein Opa da mit seiner, also das muss man sofort unserem Publikum gleich mal erklären. Lukas Vogelsang sitzt da wieder irgendwo in seinem Frikadellenpuff da auf den Malediven oder sonst wo er gerade ist. Und dann macht er, während er da am Mikro sitzt, macht er dann so ein Foto mit seinem Smartphone. Und Lukas Vogelsang ist offensichtlich von Progerie befallen, denn er hat, wie das normalerweise eigentlich nur so diese, wie hieß es bei der Bild, SPD-Lehrer, der Aiwanger quasi gesnitcht hat, da hat er dann so eine Handyhülle, so eine Leder-Handy-Klapphülle, als wäre er da irgendwie so ein Jochen aus Baden-Württemberg, der mit so einem karierten Kurzarmhemd jetzt nach Hamburg kommt, um da den Michel zu fotografieren.
Entschuldigung, ich fahre heute natürlich auch noch ins Bird Sanctuary. Ich habe meine Operngläser dabei und ich gehe heute noch schön Flamingos gucken.
Finde ich toll.
Und dann schicke ich Bilder nach Hause in der WhatsApp-Gruppe mit Tante Ida.
Fehlt jetzt nur noch die 7/8-Hose am Strand.
Ja, richtig, richtig.
Die karierte aber.
Ja.
Aber es ist so geil, weil natürlich geht der erste Joke jetzt in meine Richtung, weil man mich sehen kann. Man muss den Hörern das ganz kurz mal erklären. Es ist 7:11, nach der Zeit auf Curaçao und der Zeit bei Mike Nöcker, der nämlich, wie es sich für jeden guten Frührentner gehört, nach Miami gezogen ist.
So ist es.
Ohne dass wir es wussten. Ja. Mike Nöcker lebt jetzt in Florida, zusammen mit einigen Alligatoren und dem Florida Man. Oder er ist der Florida Man.
Ich
bin Mr. Nice Guy.
Ja, ist richtig.
Ihr kennt diese fantastische Geschichte, ne? Das ist ja auf Twitter, irgendwann gab es den Florida Man, weil es ja diese News gab. Immer hat Florida Man caught dealing drugs, Florida Man eaten by an alligator or Florida Man wrestling an alligator oder so. Ja. Dann hat irgendeiner sich ausgedacht, wer ist eigentlich dieser Florida Man? Ja. Ich glaube, daraus ist auch diese sehr gute Serie auf Netflix entstanden, nämlich Florida Man.
Mit Sicherheit ist das so, ja. Exakt, ja.
So, Mike ist also Florida Man. Mike, aber sag mal, hast du Messi schon getroffen? Du schwänzelst da ja bei Inter Miami um den Trainingsground. Hast du Messi schon aufgelauert?
Ich habe Messi aufgelauert, aber ihn noch nicht gesehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt mal mitbekommen habt, dass ja es in Miami, also es ist ja totaler Ausnahmezustand immer dann, wenn Inter Miami spielt mit Messi zusammen, weil erstens läuft ein Bodyguard die ganze Zeit auf und ab am Spielfeldrand, während Messi also nach vorne oder, was er selten tut, nach hinten geht, ist am Spielfeldrand ein Bodyguard, der die ganze Zeit auf und ab läuft, was nicht mal Cristiano Ronaldo in seiner schildernden Karriere hinbekommen hat. Und ansonsten ist das Trainingsgelände hardcore immer dann abgesperrt, wenn Training ist. Gab es früher nicht. Da konnte man irgendwie immer ran und überall hingehen. Seit Messi ist alles anders geworden. Und jetzt habe ich gerade irgendwo auf Social Media gesehen, dass David Beckham, der ja der Owner of Inter Miami ist oder einer der Owner von Inter Miami ist, dass der jetzt auch noch Cristiano Ronaldo nach Miami holen will und zum Abschied der Karriere es nochmal schaffen will, dass die beiden zusammenspielen. Was meint ihr, was dann hier los ist?
Wenn man die Bewegung dieses Bodyguards nachverfolgen kann, ist das dann die Miami Heatmap?
So ist es, ja.
Messi und Ronaldo, Tango und Cash. Ja, aber toll, ne?
Ich hatte mir schon mehrere Wortwitze überlegt mit Dolphins und so, ne? Es gibt ja so viel, also Miami löst ja so viel in mir aus.
Total,
also,
ja.
Ist doch fantastisch. Ja, also wir haben heute eine absolute Sonderfolge, weil Mike und ich nicht im Studio sind. Also Micky hält allein die Stellung
wieder,
in Hamburg.
Einer ist wieder mal hier, ja, das ist absolut richtig, ne? So.
Hat sich aber auch den Stuhl im Studio mit dem Handtuch reserviert.
Ja, sehr gut. Richtig. Übrigens, weil unser Mike ja immer noch ein bisschen blass da in Florida ist, ne? Der Farbton ist aber Miami-weiß, ne? Das ist schon richtig, ne?
Ja, absolut.
So, jetzt haben wir sie wirklich alle durch. Können wir ja wirklich jetzt endlich dann auch. Übrigens, was ihr ja gar nicht wusstet, ne? In Miami, da spielen sie auch in Pink. Und das wurde ohne großes Aufhebens zur Kenntnis genommen und einfach millionenfach verkauft. So geht's also im Zweifel auch. Wir werden also natürlich gleich noch kurz über das anstoßreiche Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft sprechen, das ist völlig klar. Das haben wir ja letzte Woche noch gar nicht gemacht, weil es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht draußen war, wenn ich mich nicht irre.
Ja. Vorher unterbrechen wir diesen Podcast aber für diese kleine, oder ich möchte einfach sagen, gute Freunde sind zurück.
Jetzt kommt Werbung.
Reklame.
Hey, was sagt ihr euch, ich hab Dödel am Rumspielen, oder was? Ich bin Reklame!
Kannst du mal in deinen Zuse 1, kannst du mal die Daten reingeben oder soll er mal da was ausspucken?
Geht hier um Deutschland?
Ja, das hat ja wieder gepasst.
Oh Gott, oh Gott. Also es geht nicht nur um Deutschland, sondern es geht nicht nur um Deutschland, es geht vor allem um Norddeutschland.
Top of the Plops ist zurück und präsentiert unseren Gewinner auf Platz 1 wieder einmal. Das Flens, das Bier von der Küste für alle Fans der Küste.
Hergestellt aus bestem Flensburger Wasser aus der hauseigenen Quelle und mit Küstengerste aus Schleswig-Holstein hat Flens alles, aber auch wirklich alles, was ein Top-Bier braucht.
Na, da kann man wohl sagen, ne? Besonders wird Flens durch seine markante Bügelverschlussflasche und den markanten Plop, dass er sein Flens zu einem echten Flens macht.
Ja.
Mein Gott, da kann man sich auch ein bisschen mehr begeistern für, ne?
Das ist Wollen wir es nochmal ploppen lassen?
Ja, sicher.
Ah, fantastisch, fantastisch.
Die Flens-Werbung jetzt auch im Kino als Düne 2?
Übrigens, die Flensburger Brauerei, oder wie sie ja liebevoll genannt wird, Flens, ist eine 100% konzernfreie Familienbrauerei, die seit über 130 Jahren beste norddeutsche Biere in der Bügelverschlussflasche herstellt.
Die Flensburger Brauerei, oder von uns Royalisten liebevoll genannt Ploppingham Castle. Und das ist einfach toll. Wir lieben es. Wir sind große Fans von Flens und gerade jetzt, wo diese Zeit wieder beginnt, in der man dann draußen ist und dann spielt man Fußball und dann trinkt man danach noch ein Bier und dann marschiert man in kurzen Hosen und Stutzen, marschiert man einfach weiter dahin, wo dann der Bundesliga-Spieltag läuft oder möglicherweise das Länderspiel oder so, da ist es auch einfach das Allerschönste, so richtig geschwitzt und durstig zu sein, sich so ein Flens reinzudübeln und dann darüber nachzudenken, weil wir sind ja verantwortungsbewusste Menschen, vielleicht sogar noch ein zweites zu trinken. Wer weiß, weil wir sind so.
So ist es. Flens.de, das ist die Adresse, um mal rauszufinden, was gibt's denn eigentlich alles an unterschiedlichen Bieren. Da gibt's natürlich ein riesiges Sortiment. Schaut einfach mal rein. Flens.de.
Ja, was denn? Was denn, Mike? Was gibt's denn da?
Ja, es gibt alkoholfreies Flens zum Beispiel. Es gibt das Standard-Flens. Ja, es gibt helles Flens. Es gibt dunkles Flens.
Ja, du bist gut vorbereitet.
Als Mike. Futuristischen Ersatz für meine eigenen Lippen. Oh, ich werde im Keller gebraucht.
Genau.
Ich hasse euch schon jetzt. Flens.de. Schaut mal rein.
Eine Sache haben die. So ein Job. Einfach die Werbemusik einspielen. Nix. Bitte. Ja?
Vicky, du musst mir helfen. Ich bin hier im Puff. Nein, das musst du verstehen. Die haben da Bananen in der Muschi.
Das war die Werbung.
Entschuldige bitte. Was war das denn?
Ist ja Wahnsinn.
Daniel aus Leute. Köln übrigens. Daniel aus Köln hat uns diesen fantastischen Jingle wie wir es genannt haben, so Jingle für Schlingel geschickt.
Mein Gott, ist das alles ein Wahnsinn, ey.
Dass sowas dann aus Köln kommt, ne?
Komplett toll. So.
Ja.
Der ganze Podcast ist noch nicht 4 Minuten alt und ich habe schon einmal Tränen gelacht.
Das ist doch schön. Das ist doch schön. Dann soll es doch hier heiter einfach weitergehen, wenn ihr nichts ergeben habt.
Ja.
Musik bitte. Und damit ein herzlichstes Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcaster unter Palmen. Begrüßen Sie jetzt an dieser Stelle den Mann, den es immer auf die Palme bringt, wenn ich nur ein Müh mich verspreche. Dann flippt er aber aus. Das ist Micky Beisenherz.
Ja, das ist sehr lieb und ich gebe den Ball gerne zurück an den Mann, den wir hier nur liebevoll den Opa und die Oma von Florian Wirtz nennen. Mike Nöcker.
Ach, schade. Darf ich Mike trotzdem noch vorstellen?
Natürlich.
Einfach, weil er heute in Miami ist.
Bitte, auf, bitte.
Weil er mittlerweile nahezu jedes Bundesligaspiel richtig tippen kann.
Ja, Wahnsinn.
Ist er natürlich bei uns intern der Allmann mit dem Almanach. Er ist der Biff von Fußball MML, weswegen es auch kein Wunder ist, dass er von Micky dauernd mit Mist beschmissen wird. Hier ist Mike Nöcker.
Vielen, vielen Dank.
Es wäre schade drum gewesen. Es wäre schade
drum gewesen. Absolut, absolut.
Ja. Ja. Und jetzt kommt der Mann, der von sich selber sagt, ja, ich habe Alexander Pavlovic das Auge dick gehauen. Lukas Vogelsang.
Ich war der Pfosten in Darmstadt.
Ja.
Herrlich. Oh. Oh Gott, oh Gott.
Well,
oh Gott,
well, well. Gibt ja eine Menge zu besprechen heute, wenn ich das richtig sehe. Und da müssen wir sagen, also irgendwie auf eine Art und Weise trifft uns der MML-Fluch umgekehrt. Denn wenn wir jetzt um 12 Uhr mittags deutscher Zeit aufnehmen, dann geschieht das Unfassliche. Wir nehmen auf und die News des Tages, die liegen bereits hinter uns, sodass wir sie, wie man so schön neudeutsch sagt, covern können. Denn der von uns gerade eben angesprochene Alexander Pavlovich, er hat zwar gesagt, ich kann trotz eines dicken Auges für die Nationalmannschaft auflaufen, doch da hat ihm sein Körper gemorst. Das ist schön und gut, mein lieber Freund. Jetzt versehe ich dich aber mit einem Infekt und der wird dich so lahmlegen, dass du nicht spielen kannst. Das ist also die News des Tages im fußballerischen Sinne, dass Alexander Pavlovich nicht bei den Länderspielen, und zwar bei beiden, wenn ich mich nicht irre, wird auflaufen können. Und Julian Nagelsmann hat die Gelegenheit, also die Enttäuschung des Momentes genutzt, um jemand anderen aber nochmal zusätzlich zu demütigen und gesagt, das heißt aber noch lange nicht, dass ich jetzt Leon Goretzka nachnominiere. Das ist das, was für mich gerade hier so ein bisschen auf dem Tisch liegt.
Wir haben ja vergangene Woche über Pavlovic gesprochen, dass er ja auch so ein bisschen eine Reaktion auf die Gerüchte gewesen, dass er eventuell doch für Serbien auflaufen könnte. Mhm. Nicht, dass dieser Infekt mal als die serbische Grippe in die Geschichte des deutschen Fußballs eingeht, weil er dann eben nicht sich, wie hat man früher gesagt, festgespielt, ne? Mhm. Als Erdal Keza noch in Dortmund saß und die ganzen türkischstämmigen Spieler zur türkischen Nationalmannschaft geholt hat, haben gesagt, jetzt müssen wir aber Mustafa Dogan mal nominieren, dass der sich festspielt für die deutsche Nationalmannschaft. Also auch Pavlovic, nicht nur ein fantastischer Fußballer, der in großartiger Form ist, was man am Wochenende ja auch wieder gesehen hat, glaube ich, beim ersten Tor der Bayern. Sondern auch jemand, wo man jetzt ganz klar präemptiv sagen muss, den holen wir zur Nationalmannschaft, damit er nicht für andere Farben spielt am Ende. Ja. Wir haben schon genug Talente durchs Raster verlassen. Bisschen schade, also ich hätte ihn gerne an der Seite von Toni Kroos gesehen, muss ich sagen. Mal so eine Halbzeit wenigstens, also erst Andrich vielleicht neben Kroos, dann Pavlovic, also wir hatten es ja letzte Woche auch schon gesagt, der Alte und der Junge im zentralen Mittelfeld, fast ein kleines deutsches Fußballmärchen. So, das wird jetzt nicht klappen. Ich hoffe aber, dass er trotzdem für die deutsche Nationalmannschaft spielt wird und dass er trotzdem, wie man so schön sagt, auf den EM-Zug aufspringen kann, trotz des dicken Auges und trotz des Infektes jetzt.
Ja, absolut. Nachdem es uns damals gelungen ist, Paulo Rink für die deutsche Nationalmannschaft festzumachen, müssen wir jetzt auch an dieser Stelle uns doch sehr stark darum bemühen, dass Pavlovic jetzt zum Stamm der Nationalelf gehören wird. Ja, klar. Also es ist sehr, sehr wichtig, weil er ein sehr wichtiger Spieler auf einer sehr, sehr wichtigen Position ist, den wir da mehr als nur gut gebrauchen können. Er ist da nicht nur Ergänzungsspieler, wo man sagt, naja, ist nice to have, wenn wir den auch noch haben. Den brauchen wir schon. Ist auch interessant, ne, dass man jetzt nach 15 Bundesligaspielen schon sagt, den brauchen wir. Aber nachdem wie die Dinge liegen, kann man das, glaube ich, so sagen. Und blöd ist halt nur, es sind halt eben nicht mehr allzu viele Spiele für Julian Nagelsmann, jetzt dann auch mal wirklich seine Stammformation zu finden für das Turnier. Das könnte also bedeuten, nach den beiden nächsten Länderspielen wird es für Pavlovic gar nicht mehr so einfach sein, in diese Stammelf zu rücken, wenn sie dann einmal sich gefunden hat. Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass diese beiden Testspiele aus den unterschiedlichsten Gründen beschissen sind, die ist ja gar nicht so gering. Also es kann möglicherweise auch so sein, dass wir bis zum Start des Turniers immer noch keine erste Elf haben, weil immer noch rumprobiert wird, weil die Zeit halt einfach so knapp ist.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Phase vor dem Sommermärchen, ne? 2006, wo man auch irgendwie so das Gefühl hatte, da gingen alle Testspiele daneben.
Der Klinsmann, der soll da nicht in Kalifornien rumsitzen und uns hier den Scheiß machen lassen.
Das war der Sound damals.
So war der Sound damals. Auf den Sound von heute kommen wir ja gleich noch zu sprechen, aber das ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht so genau, warum ich ein gutes Gefühl habe, aber irgendwie habe ich gar nicht so ein schlechtes Gefühl dieses Mal für die Euro und finde es ja auch noch gar nicht so schlimm, dass...
Hast du wieder mit dem Microdosing angefangen, Mike? Und hat es möglicherweise mit dem Fußball gar nichts zu tun? Ist es das?
Das ist es. Also zusammengefasst, ich habe ein gutes Gefühl, trotzdem.
Ja, ich auch, ich auch. Ich bin, würde mich auch überhaupt nicht dem Chor derer anschließen wollen, die sagen, das wird nichts, das wird scheiße. Also eines ist jetzt schon völlig klar. Bis kurz vorm Start des Turniers ist die Stimmung kacke. Alle sagen, da brauchen wir gar nicht antreten. Die anderen sind uns haushoch überlegen und am Ende werden wir im Halbfinale landen. Da werden wir dann allerdings rausfliegen gegen eine deutlich stärkere Mannschaft. Aber bis dahin gekommen zu sein, wird für uns am Ende ein Erfolg gewesen sein.
Ich habe ein bisschen mit Lena an der Aufstellung der Nationalmannschaft rumgejazzt.
Ist das verbindlich? Ist das für Nagelsmann verbindlich?
Na, wir haben ihr das, er hört ja oft darauf, was Lena sagt.
Ja.
Aber auf jeden Fall hat Lena mir eine schöne Aufstellung geschickt, die ich gerade mal suche. Also nur mal vorgelesen. Ja? Neuer im Tor und dann Dreierkette mit Rüdiger, Tah und Anton.
Oh.
Doppelsechs Groß und Andrich, Mittelstädt und Kimmich quasi auf der Schiene.
Ah ja,
Würz,
okay.
Musiala und Undav als magisches Dreieck vorne. Das okay. wäre, wenn du Dreierkette spielst, dann spielst du aber ohne den Kapitän Gündoğan. Der im Moment, Barcelona hat am Wochenende 3:0 bei Atletico Madrid gewonnen. Liebe Grüße auch nochmal an Borussia Dortmund. Die beiden besten Spieler waren die beiden ältesten Spieler auf dem Platz, nämlich Lewandowski, der 35-Jährige.
Wahnsinn.
Ein Tor, zwei Vorlagen.
Ja.
Und Gündoğan, der Spanien-Korrespondent von The Athletic geschrieben hat, er ist schon jetzt Barcelonas Spieler des Jahres. Und das muss man in diesem Kader, der aus magischen Talenten besteht, also da ist es nochmal eine Geschichte für sich, aber natürlich auch aus sehr vielen berühmten Namen, auch erstmal schaffen, wo man neu ist. Also Gündoğan ist ja im Sommer erst von Manchester City zu Xavis Barcelona gewechselt, in einer Umbruchssaison, in einer schwierigen Saison, hält da aber alles zusammen. Im Grunde kannst du auf den nicht verzichten.
Ja.
Also bei allem Talent, was drumherum ist. Deswegen habe ich es nochmal versucht, obwohl ich diese Dreierkette-Variante auch schön finde und habe aufgestellt, Neuer im Tor, Rüdiger und Tah als Innenverteidigung, Andrich alleiniger Sechser, Mittelstädt und Kimmich auf den Flügeln, also als Flügelverteidiger der Viererkette und dann Kroos und Gündoğan auf der Doppelacht und vorne Musiala, Würz und Undav. Ich glaube, das ist im Moment, dann hast du zwar keinen klassischen Flügelstürmer, also man würde bewusst auf einen Spieler wie Sané oder auch Serge Gnabry, der ja gerade ins Rollen kommt, verzichten, aber du hättest da vorne unglaublich viel Talent. Also überlegt euch mal, die vorderen fünf im Angriffsspiel wären Kroos, Gündoğan, Musiala, Würz und Undav. Da kannst du schon mal den einen oder anderen Halbraum besetzen oder den einen oder anderen Raum deuten, ohne dass Thomas Müller auf dem Platz ist.
Schon wirklich von brutaler Qualität. Ja, hört sich gut an, hört sich vor allen Dingen immer dann gut an, wenn man für einen Moment nicht darüber nachdenkt, wer dann alles auf der Bank sitzt. Weil dann kommt natürlich wieder der Augenblick, wo er denkt, ui, da ist er, was ist denn mit dem? Weil du es ja gerade gesagt hast, zum Beispiel Sané, Gnabry, Müller, Havertz. Havertz, alles ein Wahnsinn, ey.
Ja. Ja, aber ich meine, das ist ja letztlich auch das Problem. Deswegen bin ich irgendwie auch relativ entspannt. Es wird ja mehr darauf ankommen, dass ich jetzt einfach nicht nur eine Formation finde, die das Spiel anfängt, sondern es wird vor allen Dingen darauf ankommen, dass ich ein Team finde, dass ich sozusagen blind versteht und dass sich auch sehr schnell eben ergänzen lässt und auch sehr schnell Lösungen findet auf bestimmte Spielsituationen oder bestimmte Spielergebnisse, auf die sie dann reagieren kann. Und deswegen bin ich ehrlicherweise noch total entspannt, weil wir wissen, auf dem Papier sind es fantastische Spieler, in ihren Vereinen sind es fantastische Spieler und ich traue Julian Nagelsmann durchaus zu, dass er auch in der kurzen Zeit noch in der Lage sein wird, insbesondere dann in der Vorbereitung vor dem Turnier, eben seine Formation oder seine Spielidee auch in die, dann sind es ja nicht 11, sondern 15, 16 Spieler zu finden, mit denen er einen Matchplan erarbeiten kann.
Ja. Ja, also was ich grundsätzlich erst einmal gut finde, ist, dass mit ihm das radikale Leistungsprinzip zurück ist. Das finde ich zunächst einmal sehr, sehr gut. Das ist sehr lange nicht der Fall gewesen. Es kommt natürlich viel zu spät. Das hätte viel früher passieren müssen, auch zu einem Zeitpunkt, als es noch gar nicht in seiner Verantwortung war. Aber das jetzt so zu machen.
Vielleicht.
Ja, zum Beispiel. Also, dass er es jetzt macht, finde ich gut und richtig. Ich finde es auch nicht unklug, sich eindeutig darauf festzulegen, zu sagen, ich brauche hier 13, 14 Stammkräfte und ich muss vor allen Dingen darauf schauen, wer seine Rolle als Ersatzspieler klaglos akzeptiert. Das war bei Turnieren immer immens wichtig. Ich finde, mit Ausnahme von Mats Hummels, ist auch gut, dass er von Dortmunder Seite so ziemlich alles rasiert hat. Finde ich extrem gut. Finde ich auch als Botschaft an Borussia Dortmund extrem gut zu sagen, passt mal auf, mit eurer halbgaren Kacke, das wird hier für die Nationalmannschaft nichts mehr. Ich finde, das ist, da hat der Borussia Dortmund meines Erachtens sogar echt einen Dienst erwiesen, dass da von außen mal ein Signal an den Verein herangetragen wird, was man von innen heraus offensichtlich nicht mehr bereit oder imstande ist zu senden. Wie gesagt, Hummels sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, wer Hummels erlebt hat in den internationalen Spielen, beispielsweise beim AC Mailand und so, der sollte erkannt haben, dass die Qualität von Hummels bei einem großen Turnier immer reichen wird. Aber möglicherweise hat er sich da halt eben auch gegen Hummels entschieden, darauf Bezug nehmen, was ich gerade sagte, was die Ersatzspieler angeht. Und das nehme ich dann erstmal so zur Kenntnis.
Interessant ist ja die Begründung von Nagelsmann, dass er sagt, Mats Hummels ist zu erfahren für die zweite Reihe. Also wenn ich ihn nominiere, kann ich ihn nicht als Backup nominieren. Mhm. Und das ist ganz komisch, weil als ich das gelesen habe, habe ich es auf der einen Seite sofort verstanden, was er meint, weil er sagt, ich kann nicht einen Hummels zurückholen und dann sitzt der bei mir auf der Bank. Der hat andere Ansprüche. Und der kann, das haben wir ja durchaus auch schon erlebt, eine Kabine vergiften. An schlechten Tagen. Er kann eine Kabine auch pushen an sehr guten Tagen, aber er kann sie eben auch vergiften. Auf der anderen Seite denke ich, es ist doch ein Geschenk, wenn du dich hinsetzt. Also ich glaube, Julian Nagelsmann und Mats Hummels haben ungefähr dasselbe Alter. Die können sich zusammen an einen Tisch setzen und sagen, pass mal auf, du kommst mit. Heim-EM, letztes großes Turnier, aber ich gebe dir gar keine Einsatzgarantie. Aber ich will, dass du mit deiner Erfahrung, du bist ein Weltmeister von 2014, es ist 10 Jahre her, aber du weißt, wie man ein Turnier gewinnen kann. Und du hast ja ungefähr eine Vorstellung, was für ein Erwartungsdruck.
Wenn du in den Trainingsspielen einen Mats Hummels als Verteidiger gegen dich hast, dann hast du aber als Stürmer, da lernst du was. Klar, absolut. Also es ist halt einfach immense Qualität, derer man sich nicht berauben sollte. Für ein, zwei andere Spieler würde ich das auch gelten lassen, siehe Goretzka, was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann. Oder nachvollziehen kann ich es, aber ich kann es nicht verstehen. Aber wurscht, in Einzelfällen hast du das immer. Aber grundsätzlich finde ich die Art, wie er vorgeht und auch ein bisschen mehr auf, also er setzt ja auch derzeit ein bisschen mehr noch auf Form, denn auf Klasse. Und das ist vielleicht so kurz vorm Turnier auch gar keine so schlechte Idee. Sonst wären ja auch ein, zwei Spieler nicht dabei, die jetzt noch keine langjährigen Meriten angehäuft haben, aber jetzt einfach in so guter Form sind und überdies auch ihre Klasse unter Beweis stellen, dass man dann sagt, ja, so kurz vorm Turnier sind es Spieler, die uns helfen können.
Wir müssen ja auch über ein Thema sprechen. Das ist ja etwas, was extrem emotional ja auch durch Fußball Deutschland gegangen ist. Wir müssen uns so langsam darauf einstellen, dass wir uns verabschieden müssen. Und zwar vom grünen Trikot. Und man glaubt gar nicht. Und man glaubt gar nicht, wie emotional es doch sein kann, wenn man von einer Farbe zur anderen wechselt.
Ja, es ist ja in dem Falle ist es ja, also wie zäume ich das jetzt auf? Zunächst einmal bedauere ich es sehr, weil ich das grüne Auswärtstrikot sehr, sehr geliebt habe. Ich besitze noch das von 2012, ist mit eins der schönsten, die es überhaupt jemals von der deutschen Nationalmannschaft gab. Das Heimtrikot sieht ein bisschen aus wie seine eigene Fälschung. Also es sieht jetzt schon als 150 D-Mark. D-Mark, gut. Als 100, das ist auch lange nicht passiert. Als 150 Euro teures Trikot sieht es jetzt schon aus wie seine eigene Fälschung aus Antalya. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja. Was das Auswärtstrikot angeht, da gibt es ja mehrere Ebenen. Den einen gefällt es nicht, wie zum Beispiel mir, Stand jetzt, weil ich das mit dem Verlauf nicht mag. Also hätten sie einfach ein plain, knalliges, pinkes Trikot genommen, wie wir es von Palermo kennen oder von mir aus auch von Inter Miami, hätte es mir besser gefallen. Das Design gefällt mir nicht so gut. Ich mag es mit dem Verlauf nicht ins Flieder und lilafarbene, finde ich vom Design her nicht so schön. Das ist das eine. Was wir aber erleben, ist auf der mittleren Ebene etwas, was mich auch wirklich an und teilweise auch abstößt. Und das ist schon wieder dieser regenbogenbindenartige Marketing-Sprech. Mhm. Das ist ein Trikot, das steht für Diversität, es steht für Vielfalt, es steht für, also du machst denselben Fehler, wie du ihn schon 2022 vor Katar begangen hast, dass du das Ganze schon wieder so überpolitisierst und die Botschaft wird schon wieder so draufgeklebt, wo man sagt, lebt die Diversität doch einfach, kommt mit dem pinken Trikot aufs Feld, das ist doch völlig in Ordnung, das ist doch in Ordnung, wenn du die Jungs siehst und das Trikot, dann wird der Diversitätsanspruch doch sowieso automatisch mitgeliefert. Stattdessen sehe ich schon wieder Nancy Faeser mit diesem Trikot, wie sie neben Infantil, das ist alles wieder dieser Marketing-Scheiß, der natürlich vielen auch total auf den Sack geht und der oft auch so super unehrlich ist, denn wenn es spitz auf Knopf kommt, dann wirst du dich auf den Sponsoren, auf den Ausrüster, der die Diversität lebt und der für Vielfalt steht, auf den wirst du dich nicht verlassen können, was wir wahrscheinlich spätestens dann erleben werden, wenn es plötzlich irgendwann dieses Massen-Coming-Out gibt und die Sponsoren sagen, ja, also nichts gegen Homosexualität, aber jetzt einen einzelnen Werbevertrag mit dir, das geht uns auch ein bisschen zu weit. Und dann, und da bin ich auch sofort fertig, das alles gesagt habend, gehe ich dann bei Facebook rein und sehe dann aber wiederum diese ganzen Drecksseiten von diesen Hurensöhnen von der AfD, die dann diese Bilder posten mit den Männern in den rosa Trikots, mit den Tütüs und den Damenschuhen und dieses Trikot verschwult unsere Jugend. Und in dem Moment denke ich, vielleicht liegst du mit deiner These gar nicht so richtig und vielleicht sind dann da draußen einfach doch noch wirklich so viele homophobe Arschlöcher, die möglicherweise es dann doch brauchen, dass die in so einem Trikot auflaufen, unsere Leute.
Was diese Leute brauchen, ist ein Hausbesuch von 2006 Tim Wiese,
ja,
der ihnen sagt, wie man so ein rosa Trikot auch anständig trägt. Ne? Oder kommt der mal vorbei und sagt, guten Tag,
ja,
ich bin's, der Wrestling-Tim. Und eine zweite Sache ist aber, dann ist doch dieses Trikot, das Ausweich- oder das Auswärtstrikot, ist ja dann eigentlich schon eine perfekte Vorbereitung für das Turnier. Mhm. Oder es ist wie das Turnier, wenn dir der Verlauf nicht gefällt, Micky. Das ist doch schon her.
Sehr
oder
schön.
Wie war der Gag? Wir durften ja noch, direkt Gags an Mike Nöcker schicken, als das Trikot vorgestellt wurde.
Ja.
Wie war es? Es ist.
Na, das Trikot ist wie der Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der EM. Kurz und hässlich. Und ja, wie gesagt, also ich hätte Knallpink viel besser gefunden.
Ja.
Das wäre gut gewesen. Aber das ist dann auch wieder ein bisschen so, wie es immer ist, ein wenig mutlos. Dann wollten sie es halt eben doch nicht Knallpink. Dann wollten sie noch so ein bisschen Verlauf und jetzt nicht nur Pink. Das ist ja dann auch nicht. Da machen wir noch ein bisschen Flieder rein und ein bisschen Lila. Und dann ist es halt eben auch wieder so halbgar wie alles, was sie machen. Also wie geil wäre das gewesen? Du hättest einfach so ein richtig knalliges, geiles Pink genommen.
Geil ist auch dieser Tweet, den du uns heute Morgen noch geschickt hast, von diesem Hiopai, der, also ich weiß gar nicht,
ja,
ob das ernst gemeint war, ob das Satire war.
Nein.
Nehme ich dir jetzt was weg? Ich wollte, also
nein.
Darf ich es kurz beschreiben?
Aber bitte.
Also du hast uns ja quasi von irgendjemand hat gepostet bei Twitter, so muss das Trikot aussehen.
Ja, genau.
So, und dann war es halt ein Verlaufstrikot in schwarz-rot geil. Also im Grunde, wenn jemand noch weiß, die Sakkos am Rande des Länderspiels, ist das Sascha Rinne Gedächtnistrikot. Liebe Grüße an Sascha. Das Sascha Rinne Gedächtnistrikot. Und bei jedem 10. Kauf kriegt man eine Kopffliegenklatschenwindel dazu.
Ja, das ist richtig.
Fliegenklatschen.
Naja, es gibt ein Trikot, das ist dann mit den Verlaufsfarben schwarz, rot, gold. Sieht offen gestanden vom Design her noch nicht mal so schlecht aus. Und dann steht dann aber, den Namen nenne ich jetzt natürlich nicht, aber man sieht dann im Profilbild so, die Hände sind zum Herz geformt. In der Mitte ist dann AfD. Wo man sagt, wenig überraschend, da steht dann drüber, so sollte das Trikot aussehen. Und dann steht auch noch, bitte teilt es. Weil man weiß ja, die Faschos sind in sozialen Netzwerken sehr aktiv und auch sehr erfolgreich, muss man sagen, weil sie auch zu emotionalisieren. Sie verstehen sich darauf sehr gut. Und dieses Trikot wird dann natürlich von vielen geteilt, die eine tiefe Sehnsucht haben, dass unsere Nationalmannschaft über ein rosa Trikot bitte nicht komplett
aber
schwul gemacht
wir
wird. Im besten Michael Becker Ballack Manager Sound, die Verschwulung der Nationalmannschaft. Und du fragst dich wirklich, habt ihr eigentlich alle komplett den Arsch auf, ist doch Wahnsinn.
Tänzelnd, halb schwul, aber ganz kurz, ich höre Mike schon atmen, aber wenn wir anfangen, uns modisch beraten zu lassen von der AfD, ist das dann die Fascho-Week?
Ja, irre, irre. Das Einzige, wo ich mitgehe und mein Störgefühl ist da auch vorhanden, und das ist halt eben diese Politisierung des Fußballs, aber auf diese Marketing-Kampagnenart, immer dieses, da haben sie dann irgendwie ihre Ping-Pong-Platte im Nebenraum und dann ihr Shuffleboard und dann sagen sie, jetzt müssen wir das mit dem Trikot so machen und dann sagen wir, das steht für Vielfalt, wo du sagst, warum muss man diese Dinge immer so ausstellen? Warum muss man sie immer dick unterstreichen, anstatt mit einer Selbstverständlichkeit und, ganz wichtiges Wort, Beiläufigkeit, sie einfach zu leben? Warum ist das nicht möglich? Warum gelingt es ihnen nie? Nie, nie, nie. Und es ist wirklich, es ist ermüdend. Es ist wirklich ermüdend.
Was ich in dieser ganzen Diskussion faszinierend finde, und wenn man jetzt mal das ganze Politische und die AfD und so weiter und so fort, das alles rausnimmt, ja. Was mich ja sehr erheitert hat, ist diese Boomer-eske Reaktion darauf, dass man mal was anders macht, ne? Also herzugehen und zu sagen, um Gottes Willen, seit 35 Jahren, seit 50 Jahren, seit 70 Jahren spielen wir in Grün und in Weiß. Wie kann man nur diese Werte über Bord werfen, das, was man sich mühsam aufgebaut hat? Und wer allerdings auch weiß, wie viel hässliche grüne Trikots es gegeben hat.
Oma ist doch nicht mit dem Bollerwagen durch das zerbombte Kassel-Brauxel gefahren, dass wir jetzt hier da mit einem pinken Trikot.
Ich habe ein grau-grünes Camouflage-Trikot der Nationalmannschaft zu Hause. Ich weiß aber nicht mehr von welchem Turnier. 2016 Auswärtstrikot.
Das ist ja schon schrecklich. Ja,
aber das hatte so eine Camouflage-Anmutung. Ja. Das war, glaube ich, das zweite Trikot 2016.
Einfach vergessen.
Unmöglich. Ja. Ist nicht. Also es ist.
Da war kompletter Müll dabei.
Da würde ich jedes neon-schrei-gelbe Dortmund-Trikot der 90er vorziehen als Farbe, als dieses.
Ja.
Also es ist untragbar. Also das gab es auch schon. Ja. Aber dieses ganze, die Boomer-Reaktion, die AfD-Reaktion, aber wirklich beiseite, Micky hat einfach komplett recht. Dass es wieder so oktroyiert wird, wieder so aufgestülpt und dass man mit dem Gefühl und mit dieser Vorbelastung des Trikots ja auch da reingeht, weil man weiß, es ist auf beiden Seiten einfach nur wieder ein Diskursbeitrag, statt einfach nur ein Trikot zu sein.
Genau. Und das ist wirklich ermüdend und es ist auch kontraproduktiv, weil und das, was sie jetzt sagen, das war aber ein cleverer Marketing-Move von Adidas, dass sie schon vorher einen Spot gedreht haben mit den erwartbaren Reaktionen der Leute und das nehmen sie auf und spielen damit, wo du sagst, das ist ja wirklich absolut brillant. Da haben die allen Ernstes ein rosa Trikot rausgebracht und haben schon eingepreist, dass es Leute gibt, weil, und jetzt Obacht, die haben schon antizipiert, dass im Internet teilweise ein paar richtige Arschlöcher unterwegs sind, die sich darüber aufregen werden. Da muss man erstmal drauf kommen. Das Internet liefert ja sonst wirklich kaum Anhaltspunkte, dass da teilweise ein paar Psychopathen unterwegs sind, die sich im Ton vergreifen. Toll.
Aber wisst ihr, wer sich, wenn er nicht gerade anderes zu tun hätte, gegen diese Art von Marketing gestemmt hätte? Christian Streich.
So.
Was für ein Übergang. Vielleicht kann ich kurz noch damit schließen, nur als kleine Anmerkung. Ich weiß nicht, ich bin ja in der Stadt, in der rosa Trikots hier mit Stolz getragen werden.
Ja.
Wusstet ihr oder habt ihr mitbekommen, dass das Messi-Trikot nicht nur im letzten Jahr das meistgetragene Fashion-Item in Amerika gewesen ist? Mittlerweile, habe ich gelesen, ist das Messi-Trikot von Inter Miami das meistverkaufte Sport-Jersey überhaupt.
Das wusste ich nicht, es überrascht mich aber auch nicht so sehr. Ich habe damals, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie irgendwo in der Kolumne reingeschrieben hat, also wurscht, die habe ich mit Sicherheit schon mal gesagt. Ich habe auch damals, war ich der festen Überzeugung, dass David Beckham als in der Popwelt sehr gut vernetzter Owner von Inter Miami oder halt eben Co-Owner, dass er ja schon wusste, dass der Barbie-Film in der Mache ist und dass es höchstwahrscheinlich ein ziemlicher Kracher werden würde. Und das wissend und antizipierend, bin ich mir relativ sicher, dass sie das Trikot mit Messi auch farblich schon darauf ausgerichtet haben, dass da ein Barbie-Hype, der ja dann im Grunde schon 2 Jahre langsam im Schwange war, dass sie den natürlich mitgenommen haben. Also ich glaube, diese Dinge laufen da auch dann ein bisschen ineinander. Und also ich meine, Pink ist ja auch nicht die schlechteste Farbe.
Aber ist nicht der große Unterschied, dass es dann mit so einer Coolness und mit so einer Nonchalance einfach gelauncht wird und dann tragen die Leute das?
Exakt.
Wie Maike zu Recht sagt oder ganz richtig sagt, einfach als Fashion-Item. Mhm. Und irgendwie geartete Message läuft so mit. Die läuft so drunter durch, die genau. hat man so dabei. Man Exakt. Trägt es und sagt, wieso? Entschuldigung, excuse me? It's 2024. So, ich muss mich doch nicht mehr dafür rechtfertigen. Warum reden wir überhaupt noch darüber, dass es ein pinkes Trikot ist? Also, worüber reden wir hier eigentlich? Ich trage das, weil ich die Farbe mag. Irgendein Rapper trägt das, weil er es geil findet oder hält es ins Publikum. Das ist ja eigentlich Normalität. Deswegen wird das einfach gelauncht, weil sie in Miami, weil ein David Beckham einfach weiß, wie sowas läuft. Und weil du nicht immer diesen sehr deutschen Moralüberbau hast. Sondern es ist einfach, hier, Mode, trag das. Den einzigen Fehler, den Messi nicht machen darf, ist dieses Trikot an Ibrahimovic schicken und sagen, hier, Geschenk von mir. Dann unterschreibt ihm Ibrahimovic das nämlich und schickt es ihm zurück.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Ja, übrigens, weil du die Brücke, die Moderative zu Christian Streich gerade schon geschlagen hast, im Sinne von unglücklichen Partnerschaften und was jemand nicht machen würde und so. Ich habe nur irgendwie heute eben so eine Grafikkachel gesehen, die dann wohl wirklich von Bild ist, nach dem Motto, einer, der immer Klartext redet und die Wahrheit sagt, Job bei Bild, Fragezeichen. Also da die Bild-Zeitung in so einer Kampagne Christian Streich einen Job anträgt als Kolumnist bei der Bild. Ich sag's mal ganz vorsichtig, es ist eher unrealistisch, dass er das machen wird.
Aber was ist unrealistischer, dass er im Sommer oder in einem Jahr Trainer beim FC Bayern wird? Was ja, es stand ja wirklich auch in der Zeitung vergangen. Ja, Streich hört in Freiburg auf, kann ja eventuell Bayern-Trainer werden. Mhm. Man traut ihm ja in Deutschland doch jeden Trainerjob zu. Mhm. Oder Nils Stratmann, liebe Grüße, lange nicht mehr gehört, unser Freund Nils Stratmann hat gesagt, Hot Take, Streich zu Liverpool. So weit ist das schon.
Also,
dass man ihm wirklich alles zutraut, finde ich wahnsinnig interessant.
Ja.
Aber ich glaube, Bayern und Bild-Zeitung wird es nicht.
Nein, also ich halte das alles für ausgeschlossen. Eins, da muss ich natürlich dem SC Freiburg, da muss man an der Stelle auch mal gratulieren und sagen, habt ihr ein Glück, dass Florian Kohfeldt gerade wieder auf dem Markt ist, dass der jetzt frei ist. So kann man ja die Nachfolge sofort regeln. Das ist ja fantastisch. Wie viel Glück kann man eigentlich haben?
Auf den Namen bist du aber auch nur gekommen, weil du im Zuge der Demission von Niko Kovac gelesen hast, dass der davor der Trainer gewesen ist. Ne? Also so war mein Gefühl. Ich hatte das gelesen und dachte, den gab's ja auch noch.
Nee, das habe ich natürlich deshalb gelesen, weil es halt eine Nachricht um Florian Kohfeldt gab, und zwar, dass er in Eupen, da in Belgien, dass er gekündigt hat. Und zwar direkt nachdem es eine Klatsche gab, ich glaube 0-4 oder was weiß ich, gegen wie auch immer die Clubs da heißen.
Ein Farmteam der Kataris, also Eupen ist ja das Farmteam Katars von der Sports Group da.
Ja.
Ich musste mich an eine Sache erinnern, weil es ja jetzt natürlich so viele Artikel zum Abschied von Christian Streich gab.
Ja.
Aber so ein bisschen dieser, also SC Freiburg ist ja auch so ein Haltungsverein. Ja? Und ich bin, wann war das? Vor 2 Jahren hatten wir ja am Rande der Frankfurter Buchmesse wieder ein Länderspiel mit der Autorennationalmannschaft. Unser Trainer war Volker Finke. Und ich hatte das große Glück, vom Frankfurter Hauptbahnhof bis zum Hotel mit Volker Finke zusammen im Taxi fahren zu dürfen. Ja. Und dann habe ich ihn mal so ein bisschen befragt, weil, weißt du, er war 16 Jahre Trainer in Freiburg. Streich war zur damaligen Zeit, glaube ich, gerade 11 oder 12 Jahre Trainer in Freiburg.
Und im Grunde war er ein Rookie für Freiburger.
Wie er so die Entwicklung findet. Und ich meine, Volker Finke hat ja eigentlich dieses Oberlehrerhafte des SC Freiburg-Trainers in seinem Strandkorb erfunden.
Ja.
Er sagt, ja, so richtig ist es auch nicht mehr sein Verein, weil wenn das noch der SC Freiburg wäre, dann würden sie sowas wie mit Kazu nicht machen. Das hat für ihn auch schon einen Geschmäckle, dass man diesen Partner auf der Brust hat.
Ich weiß gar nicht mehr, offen gestanden, weiß gar nicht mehr, was
Kazu ist. So, deswegen, aber da geht's, glaube ich, auch um Automobile etc. Aha. Aber er hat sich über diesen Sponsor so alt geredet, gesagt, Freiburg ist auch nicht mehr das Freiburg, was es mal war. Und da musste ich so schmunzeln, weil das ja sozusagen Volker Finke ja immer die Blaupause war für das, was Christian Streich jetzt ist. Und Christian Streich ja in gewisser Weise, und ich meine das im sehr Positiven, ja auch als Haltungs- und Meinungsterrorist in die Geschichte der Fußball-Bundesliga eingehen würde.
Ja, kann man auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob man es als Haltungsterrorist, wenn ich sage, das kann man so sagen, dann also sag doch, man kann es so sagen, man muss es nicht so, aber man kann es so sagen. Also er ist als sehr meinungsstarker Bundesliga-Trainer auch in gesellschaftlichen und politischen Fragen aufgetreten, und das finden wir ja grundsätzlich erst einmal sehr, sehr gut. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass er zum FC Bayern geht. in erster Linie deshalb, weil Christian Streich es vom SC Freiburg ja gewohnt war und ist, dass er dort frei agieren und entscheiden kann. Und das ist natürlich, sobald du beim FC Bayern Trainer bist, natürlich nun überhaupt nicht mehr der Fall. Also die Autorität und die Autonomie ist dann natürlich dahin. Eine Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, wen sehen wir als nächstes beim SC Freiburg? Also viele wünschen sich ja, dass es wieder eine interne Lösung gäbe. Christian Streich war ja erst Jugendtrainer dort und dann war er Co-Trainer. Mhm. Was man sich heute natürlich qua seiner Autorität überhaupt nicht mehr vorstellen kann, dass dieser Christian Streich langjähriger Co-Trainer von Leuten war, wie, Fragezeichen, ich weiß gar nicht, Robin Dutt?
Ich bin noch mal ganz tief ins Archiv geklettert, weil das natürlich, also diese Parallelen so wahnsinnig sind. Also du hast Volker Finke, der 16 Jahre da war, jetzt hast du Streich mit, glaube ich, 14 Jahren.
Werden es am Ende sein? Nur 12.
Nur 12?
Nur 12.
Und damals, ich kann mich noch erinnern, und es war erschreckend für mich festzustellen, dass das jetzt 17 Jahre her ist. Also der Abschied von Volker Finke und der Moment, sie haben, glaube ich, dann den Strandkorb damals sogar versteigert in Freiburg. Aber dieser Abschied und dieser Bruch ja auch, weil man kannte, wenn man in den 90ern aufgewachsen ist, man kannte Freiburg eigentlich nur mit Volker Finke auf der Trainerbank. Der Oberlehrer aus
Volker
dem Breisgau.
Volker Finke, Willi.
Also ich wusste lange nur, was die Dreisam und was Breisgau ist wegen Volker Finke.
Ja, und immer 40 Grad im Dreisamstadion, irgendwann an einem Tag im Mai. War immer klar der heißeste Tag.
Das Stadion war, wie man in Miami sagt, crooked. Man hat doch in der ersten Halbzeit meist bergauf und in der zweiten Halbzeit bergab oder andersrum. Es war, glaube ich, ein halber oder ein Meter Höhenunterschied. Ja. Das heißt, quasi, wenn Rodolfo Esteban Cardoso oder Ralf Kohl im Mittelfeld den Ball führten oder Andreas Zeyer.
Uwe Wassmer.
Ja, wenn Alexander Iaschwili, Roda Anta, wenn diese Spieler den Ball am Fuß hatten, dann liefen sie bergauf oder bergab, dann rollte der Ball quasi, wie es Frank Zander sagt, hinein ins Gegnertor. Auch eine absolut beschissene Zeile, aber liebe Grüße an Frank Zander. Aber das wusste man. Und er ging damals aber, 2007, in einem ganz anderen Spannungsfeld, als es jetzt Streich tun wird, weil im Moment Freiburg ist ja, auch wenn sie wahrscheinlich dieses Jahr eventuell die Europa-League-Qualifikation verpassen werden, auf sehr, sehr sichere Füße gestellt. Mhm. Also die haben eine große Zukunft vor sich, viele Talente. Er hat wirklich, wie du es gesagt hast, er wird diesem Verein besenrein hinterlassen. Mhm. Bei Finke damals gab es extrem viele Verwerfungen und dann kam halt Robin Dutt. Mhm. So, und man dachte, wie soll das denn weitergehen? Und dann kam sozusagen, fand der SC Freiburg erst zu sich zurück, als Christian Streich der neue Volker Finke wurde. Oder man wusste, der wird ähnlich lange da bleiben.
Ja.
Und was ich ihm halt hoch anrechne ist, auch wenn er immer so ein bisschen wie der seltsame Ethik- und Sozialkundelehrer in so Birkenstocks daherkommt, aber er hat aus Freiburg einen selbstgedrehten Verein gemacht.
Also ja, das
er
kann ist man der wirklich sagen.
Der selbstgedrehten aus der Raucherecke. Ja. Ist ja einer der Lehrer, der selber dreht, aber er hat einen selbstgedrehten Verein gemacht. Und das ist in allem, was Freiburg sein kann und auch war vor einigen letzten Jahren, international fast einzigartig, was sie da aufgebaut haben. Also neben allem, was Streich sonst noch ist, als auch öffentliche Figur der Bundesliga, aber das, was er in Freiburg aufgebaut hat, sozusagen aus den Ruinen, die am Ende übrig geblieben waren nach dem Abschied von Volker Finke, ist, wie Kalli sagen würde, aller Ehren wert oder aller Bonheur.
Er hat, um da ein bisschen in der Region zu bleiben, im Grunde genommen aus dem SC Freiburg so seine eigene Monkeys-Gin-Distillerie gemacht. Also er hat da so eine alte Distille aufgefunden, die noch irgendwie einigermaßen in Betrieb war. Da hat er sie nach seinem Gusto umgebaut und zu einer Marke aufgebaut, die deutschlandweit und auch international sehr begehrt ist und in schönen kleinen Chargen und Tranchen viele Leute begeistert und von hohem Marktwert. Und wenn der SC Freiburg eine schlechte Saison spielt, wie es das früher auch schon gab, dann steigen sie halt nicht mehr ab und dann halt wieder auf, sondern dann haben sie halt Platz 8. Und das ist natürlich auch der Unterschied. Wahnsinn.
Ist der SC Freiburg sowas wie das Monkey 11 der Bundesliga, kann man das sagen? Also wenn
so
du schon beim Gin bist?
Ja.
Ich habe ja mich ein bisschen
aber
schwer
heißt
getan.
Heißt er nicht
immer.
Monkey 47?
Eigentlich heißt er ja auch 12 Monkeys. Ne?
Ich heißt er nicht Monkey 47?
Ja, Monkey 47, ne?
Ja, so heißt er.
Sehen Sie eine weitere Folge unserer beliebten Serie Mike sagt was und das Piranha-Rudel
ja, bei der. Wieso? Monkey 4711, echt? Freiburg-Wasser.
Ja, so.
so ist das doch. Nee, aber ich habe wirklich gestern besser. Darüber nachgedacht, welches Bild für mich passt, weil ich, ja. Also auf der einen Seite fand ich Christian Streich und seinen SC Freiburg immer wahnsinnig sympathisch und auf der anderen Seite hat er mich die letzten Jahre auch extrem genervt als Figur. Und du
mochtest
ihn auch nicht, wenn du nicht gerade SC Freiburg-Fan bist, sondern Fan einer Auswärtsmannschaft wie Hertha BSC, die leider nicht mehr nach Freiburg reisen darf, das muss ich auch nochmal sagen. Aber wenn du ihn als Gegner hattest, konnte er auch extrem nerven. Und dann kam eben auch noch dieser Haltungsterrorismus, den er oft genug hatte. Und er hat mich auf dieser Ebene oft auch genervt. Deswegen kam mir auch dieses Bild mit diesem, ist ja nicht nur dieses Oberlehrerhafte, was er von Volker Finke geerbt hat, sondern er wirklich auch so dieses Sozialkunde-Ethik-Lehrer-Ding. Und ich kenne diesen Lehrer, diesen Habitus. Und es gibt so, weißt du, so fast sowas. Ja, was ist das? So ein Alt-Hippie-Gestus, so ein Alt-68er-Gestus.
Der SPD-Lehrer, der Aiwanger unter den Bus geworfen
hat. Ja, der meine Handyklappe hat. Das wollte ich vorhin ja noch sagen, weil ich wollte das Ganze nicht vorgreifen. Und dann ist mir wirklich dieses Bild mit diesem Selbst, also das ist so ein Typ, der steht in der Raucherecke und dreht die Kippen selbst.
Haben denn diese Lehrer dir, warum haben die dich bloß so ruiniert, Lukas? Was haben die dir denn getan?
Ja, die hatten ja meist noch so diesen, er trägt ja keinen, aber die hatten ja meist noch diesen leicht angegelbten Schnauzer.
Ja, stimmt.
Diesen leicht angegelbten Schnauzer.
So wie Elmar Brok.
Von den Rothändel ohne.
Ja.
Aber Christian Streich ist halt der dann wieder cool genug ist, mit den Oberstufen-Kids in der Raucherecke abzwängen und selbstgedrehte zu rauchen. Und dann kam ich eben auf dieses Bild, ist der SC Freiburg ein selbstgedrehter Verein? Weil das ja im besten Sinne für etwas steht. Also man ist sich selbst, man ist umweltbewusster, weil man die Kippen nicht fertig kauft. Also irgendwie, irgendwohin wollte ich mit diesem Bild und es ist irgendwie hängen geblieben. Und ich wollte das hier mal so reingeben.
Du willst damit sagen, was, Lukas, ich nehme dir die Arbeit ab. Du wolltest damit sagen, der SC Freiburg ist im Grunde genommen der VfL Wolfsburg des Südwestens.
Exakt.
Danke.
Und ich muss doch sagen, wie weit sind wir in der Gesellschaft gekommen in 2024, weil wir gerade über das pinke Trikot gesprochen haben. Wir haben angefangen in den 90ern. Da musste man in Wolfsburg Wolfgang Wolf heißen.
Ja, stimmt.
Heute darf man Hasenhüttl heißen.
Stimmt.
Wie weit sind wir gekommen?
So, das ist doch Diversität. Ja. Das ist Diversität auf die niedersächsische Art. Und da wird aber wieder mal gar kein Wort drüber verloren. Da heißt es dann nur, das ist eine Selbstverständlichkeit.
Ich kann mir übrigens auch nicht vorstellen, dass Christian Streich jemals zum FC Bayern wechseln würde. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich schon 2 oder 3 Mal die Geschichte erzählt, dass ich irgendwann mal, als ich noch für Sky unterwegs war mit diesem Wohnmobil, in dem dann über Musik geredet wurde.
Mike's Bangbus.
Meine 47, meine 47.
Ich dann eines Tages eben auch beim SC Freiburg vorfuhr und Stichwort Raucherecke. Es war tatsächlich eine Raucherecke vorzufinden, in der stand eben Christian Streich zusammen mit dem Vater von Nils Petersen und zischten sich schön am Trainingsgelände eine Zigarette. Das hatte sowas von Normalität und sowas von, so ein Mix aus Pausenhof und einfach totaler Selbstverständlichkeit. Das Bild mochte ich immer sehr gerne. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe so ein bisschen auch in den letzten Jahren so Schwierigkeiten gehabt mit der Überzeichnung, auch der medialen Überzeichnung des Bildes oder der Figur Christian Streich. Man war so glücklich, dass man so einen anderen Trainer noch hatte. Deswegen musste er irgendwie an dem Nasenring teilweise auch in jeder Pressekonferenz und in sonstigen Dingen und Gesprächen und so weiter irgendwie durch die Medienarena gezogen werden.
Musste was Kultiges sagen.
Er war so ein bisschen am Ende, aber medial. Er hat das nicht selber forciert, aber war so am Ende so ein bisschen seine eigene Hallo-Deutschland-Figur. Der eine.
Und ich fand den Dialekt furchtbar. Jetzt
ja, das wird ja immer bleiben. Wird natürlich
der
immer
Dialekt.
Die Süddeutsche
furchtbar.
Hat ja, das musst du dir vorstellen, die Süddeutsche, jetzt sind wir wirklich bei der Medienkritik, die Süddeutsche hat es geschafft, die besten Zitate von Christian Streich zum Abschied zusammenzustellen und hat sie quasi lautmalerisch, also phonetisch, hat sie in Alemannisch probiert aufzuschreiben.
Oje, oje.
Also da wird dann, also lest das mal nach, dann habt ihr ihn direkt wieder im Ohr. Aber das meine ich ja mit dieser Überzeichnung. Es war irgendwann zu viel. Ähnlich, also ich hatte immer einen ähnlichen Moment wie diese Kultüberzeichnung von Steffen Baumgart. Ja, der Baumgart ist der etwas andere Trainer und bei -2 Grad trägt der ein Poloshirt und seine Kappe. Herrlich. Das ist bis zu einem gewissen Grad cool.
Ja.
Und dann kippt es. Wenn nämlich, wenn so eine Art von schlechtem und im Wortsinne Selbstbewusstsein entsteht. Also man ist sich der eigenen Figur und des eigenen Auftritts so sehr bewusst, dass man diese ja auch kleinen Macken bewusst forciert.
Ja.
Also diese diese Charaktereigenschaften, die vorher gefeiert werden, weil sie erst seltsam daherkommen, dann kultig und irgendwann werden sie dann aber schrullig.
Du bist in der Kultfalle. Du bist selber in der Kultfalle.
Ist so ein bisschen wie der Witz, den man immer und immer und immer wieder erzählt und irgendwann ist es nicht mehr lustig. Nicht mit
da habe ich einen. Kommt ein Zyklop zum
Moment mal, das kann doch wohl nicht wahr sein.
Aber da kommt ein Zyklop zum Augenarzt. So ist es. Ja, das war doch so. Aber muss man.
Moment mal, wieso geht's eigentlich hier gegen mich? So haben wir sich gewettet.
Das ist so eine Scheiße.
Ja. Immer nur witzig, wenn es gegen Mike geht.
Ja, absolut.
Aber das ist ein MML-Geheimnis.
So ist es. Das ist das MML-Geheimnis. Und damit verdienen wir uns, liebe Freunde, dumm und dämlich.
Mein MML.
So, wenn ihr nämlich jetzt wirklich sagt, Mensch, in dieser MML-OMR-Welt, in diesem fantastischen Surrounding, in dem seit 7 Jahren dieser Podcast entsteht, weil es einfach die digitalen Roots von OMR sind, da würde ich gerne mal dabei sein. Ist da nicht demnächst am 7. und 8. Mai in Hamburg das Top-Event der Digital- und Marketing-Szene? Ist es nicht OMR 24? Kann ich da nicht auch arbeiten?
Ja, sicher könnt ihr das. Und zwar, ihr lasst euch schön hier in unser, ja, was ist das eigentlich, das Zauberland da von unserem Willy Wonka, Philipp Westermeier und Umpa Lumpa, Mike Nöcker, da lasst ihr euch da mal so richtig reinziehen, da in die Schokoladenfabrik, ne? Und das geht. Ihr könnt nämlich dabei sein, eben auf dem Top-Event der digitalen Marketing-Szene auf der OMR 24. Ihr arbeitet auf Europas größtem Digital-Marketing-Festival. Ihr könnt Teil der OMR-Festival-Crew sein. Also ihr könnt eure Stärken entfalten, ihr könnt Kontakte zu Branchenmachern auf dem Festival knüpfen. Und das ist nicht ganz uninteressant, ihr könnt nämlich hinter die Kulissen von Europas größtem Event für Digitalwirtschaft mit 70.000 Gästen, mehr als 500 JournalistInnen, 800 TopspeakerInnen und mehr als 200 Masterclasses, da könnt ihr dabei sein. Also, was ihr machen dürft, nicht müsst, ihr dürft mit uns in der Logistik arbeiten, an den Bars als Support, bei den Masterclasses aushelfen, in der Akkreditierung. Ihr könnt euch vernetzen mit Gleichgesinnten und den führenden Unternehmen und Köpfen der Digitalwirtschaft.
Das OMR-Festival 2024, dieses Jahr mit Kim Kardashian und Kanye Westermeier.
So ist es.
Insgesamt. Genau. Wir brauchen ja rund 3000 HelferInnen für die 2 Tage am 7. und 8. Mai. Und es lohnt sich natürlich, Teil der OMR 24 Crew zu werden, denn ihr habt eben die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken. Ihr habt kostenfreien Zugang zum OMR Festival inklusive Live-Konzerten, Aftershow-Events. Ihr habt exklusiven Zutritt zum Crew-Retreat. Vielfältige Jobs in über 15 Arbeitsbereichen winken euch. Und es gibt eine, ich persönlich war dagegen, aber ich habe mich nicht durchgesetzt, faire Bezahlung ab 13 Euro Stundenlohn, kostenfreie Verpflegung, Crew-Merch. Wie geil ist das denn? Es gibt Crew-Merch und es gibt sogar ein Arbeitszertifikat. Das könnte also sein, dass ihr faulen Gen Z-Ratten das erste und einzige Mal in eurem Leben ein Zertifikat über geleistete Arbeit erhaltet. Ne? Wisst ihr doch, wie stinkfaul ihr sonst seid. Aber ihr wollt ja nur Party machen und dabei sein, wenn die jungen Leute sich vernetzen und co-worken und so. Aber das könnt ihr jetzt. Ihr könnt euch bewerben unter omr.com/crew. Das Codewort ist MML, also im Grunde genommen wie 15 MML, nur MML, also ohne die 15, also nur MML. Das war deutlich, denke ich.
Absolut.
Das ist mehr Esel als Brücke.
So ist es.
Mein MML.
So.
Mike.
Mhm.
Ja. Mike, ich hab's ja schon versucht, aber jetzt du, der Mann, der größte Verfechter und auch Erfinder des Trainer Castings, des Trainer-Scoutings.
Ja.
Dir müssen doch mal wieder die Ohren geblutet haben. Du musst doch Schluck aufbekommen haben, in der Sekunde, als klar war, Niko Kovac muss in Wolfsburg gehen. Er hatte einen, wie wir ja, also ich war ja mit Lena beim ersten Saisonspiel der Wölfe gegen Maccabi Berlin im Mommsenstadion. Ich glaube, sie haben 6 Tore geschossen und man dachte, aha, ja, vielleicht wächst da was zusammen. Natürlich immer schwierig, ganz am Anfang der Saison, aber man dachte, ach, Kovac, Kader, dann haben wir so durchgespielt, die erste Elf und dachten, das könnte eventuell sogar in Richtung Europapokal gehen. So. Mhm. Kovac hatte eine Idee, Kovac hat den Kader und er hatte die finanziellen Möglichkeiten. Es hat trotzdem nicht geklappt. Und jetzt kommt Ralf Hasenhüttl und sagt, Premier League habe ich gekonnt, Premier League kann ich, dann kann ich auch Mittellandkanal. Mike, was macht das mit dir?
Am Mittellandkanal macht vor allen Dingen wahnsinnig viel mit mir.
Ja.
Ich bin da neutral, ehrlicherweise, weil ich nicht. Hast du das Gefühl, dass das eine schlechte Entscheidung ist? Ich hatte irgendwie das
überhaupt
Gefühl,
ich mag,
es ist eher eine gute Entscheidung.
Also ich mag Ralf Hasenhüttl einfach, weil er neben Armin Störzenhofecker den geilsten Namen der Bundesliga hat.
Ja, auf jeden Fall.
B, weil er die alten Westen von Gareth Southgate aufträgt, die ihm sehr gut stehen. Also man kann sich immer vorstellen, wie er an so einem Band auch noch eine kleine Uhr rausholt, eine Taschenuhr, dort drauf guckt, wie lange noch zu spielen ist und dann seine Teams dirigiert. Und er war halt wirklich in der weiten Welt. Und einen Verein wie Wolfsburg, die gesagt haben, komm, wir nehmen auch einen Trainer wie Steve McLaren und versuchen es mit dem. Ja. Da kann man sagen, da holen wir doch mal jemanden, der Premier League erfahren ist und gucken, ob der uns zumindest jetzt, und man muss es so krass sagen, vor dem Abstieg bewahrt. Weil Wolfsburg ist ja in der Tendenz, also the trend is not their friend, ne? In der Tendenz rutscht Wolfsburg da noch unten rein.
Wie schön wäre das, wenn jetzt Wolfsburg endlich abstiege? Mein Gott, ja, ey, dann wäre ich erlöst. Jetzt endlich, ja, Schluss damit.
Ich weiß noch, wie ich in die Folge kam, nachdem ich mit Lena im Mommsenstein war und wir darüber geredet haben, Traditionsclubs.
Ja.
Wolfsburg, die damals mit Hertha und Kaiserslautern zusammen aufgestiegen sind und seitdem nie wieder abgestiegen sind.
Ja.
Und dadurch ja am Ende
5-4 gegen Mainz damals.
27 Jahre in der Bundesliga sind.
Ja, stimmt.
Sind die mittlerweile in Angesicht all der anderen Vereine, die danach gekommen sind, Hoffenheim, Leipzig, nicht schon ein Traditionsclub?
Ja.
Ähnlich wie die Werkself aus Leverkusen. Wir haben das lange diskutiert, müssen wir nicht mehr machen. Aber
ich bin bereit, das zu akzeptieren.
Ich habe diese Häme nicht. Ich finde es nur schade, dass ein Standort wie Wolfsburg es nicht hinbekommt mit dem Geld und dem Background und den Möglichkeiten. Also sie kommen ja an diese Trainer ran, sie kommen an diese Spieler ran. Ja, sie müssen die zwar alle im Ritz-Carlton unterbringen, aber sie kommen ja an die Spieler ran. Warum wird da nicht mal attraktiver, geiler Fußball gespielt? Ich meine, die Meisterschaft ist jetzt auch schon 15 Jahre her.
Wahnsinn, ne? Und da haben sie ja gezeigt, wie es geht.
Da haben sie die Mittel in vernünftige Spieler investiert. Also wer wissen will, wie das geklappt hat, liest bitte das großartige Buch von Ronald Reng, Roscos Talente. Großartig.
Stimmt,
auch viel VfL Wolfsburg drin, Felix Magath. Aber seitdem hat sich die Geschichte ja überhaupt nicht weiter erzählt. Mal kratzen sie am Europapokal, dann sind sie wieder weg. Dann haben sie mal 2-3 spannende Spieler, dann wieder nicht. Dann haben sie einen spannenden Trainer. Und jetzt kommt Ralf Hasenhüttl und sagt, pass auf, ich rette diesen Verein. Eben jener Ralf Hasenhüttl, der bis heute den Rekord für die höchste Premier League-Niederlage, also die höchste Niederlage in der Geschichte der Premier League hält.
Ist das so?
0-9 gegen Leicester.
Ach du Scheiße.
2019, 0-9 gegen Leicester City, wo er sagte, und diese Niederlage kann sehr heilsam sein für uns. Das ist eine gute Niederlage.
Wen hat er
aber
da,
wenn man die Attitüde hat, ist man in Wolfsburg sehr, sehr, sehr gut aufgehoben.
War das Southampton oder wen hat
Southampton,
er da drin?
Ja. Southampton, Leicester City, 0-9. Ich habe es extra nochmal gegoogelt heute Morgen. Weil ich weiß noch, und er hat kurz danach, also ich glaube ein Jahr oder anderthalb später, nochmal irgendwie 0-8 oder irgendwie so verloren.
Okay.
Also er hat zwei krachende Niederlagen eingesteckt, war aber jemand, der auch diese Niederlagen, das muss man erstmal schaffen. Mhm. Also diese 0-9, sowas erlebst du ja sonst nur, wenn du in der Bundesliga mit Darmstadt oder Mainz gegen die Bayern antrittst.
Ja, oder HSV. Halt, ne? Klar.
Aber da hat er diese Niederlagen noch ins Positive zu drehen. Und
so
jemand, der diese rhetorischen Fähigkeiten besitzt, ist doch in Wolfsburg genau am
richtigen
Ort. Absolut
richtig. Außerdem muss man natürlich sagen, Österreicher und VW, da muss man nicht Guido Knopp oder Historiker sein, um zu wissen, das hat immer gut gepasst. Aber ich finde es gut. Ich mag Hasenhüttl auch sehr gern. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Niko Kovacs Verbleib auf dem Trainerkarussell. Denn so langsam zeichnet. Denn es zeichnet sich so langsam ab, dass der Führungsstil von Niko Kovac, der ja sehr gerne mit Generälen gleichgesetzt wird, dass der sich sehr schnell, sehr heftig abnutzt und abgenutzt hat und dass das ein wiederkehrendes Muster ist, von dem er nicht bereit ist abzurücken. Und das hat ihm bei der Eintracht in Frankfurt noch geholfen. Das war offensichtlich ein so undisziplinierter Kader, dass die so jemanden gebraucht haben und ihm auch gefolgt sind, weil die Art der Ansprache möglicherweise einem Gros der Mannschaft gefallen hat und dass die Sprache war, die die anderen dort gesprochen haben. Dass das aber bei anderen Vereinen wie beim FC Bayern, beim AS Monaco, bei der AS Monaco ist ja die Association Sportive, wie wir frankophilen Sportfreunde sagen. Und halt eben dann auch jetzt in Wolfsburg kommt das mittel- bis langfristig nicht so gut an. Und ich weiß nicht, ob es ihm gelingen wird, seinen Stil zu verändern, sodass er in der Bundesliga nochmal eine Chance erhält. Das ist jetzt, glaube ich, so der Kipppunkt.
Ich glaube, Lena hat es gestern oder heute im Daily gesagt und nochmal aufgezählt, dass sozusagen als Unterstützung für das, was du gerade gesagt hast, dass er ja im Prinzip immer dann, wenn er ins Schlingern geraten ist oder er in irgendeiner Art und Weise seinen Autoritätsstil sozusagen durchsetzen musste, dann hat er immer sowas wie den Platzhirschen oder den
Das habt ihr gestern gesagt, genau. Das hat Lena gestern gesagt, das war sehr gut, das hat immer quasi den Rädelsführer, den Alpha Rüden in seinem Team erstmal gekillt hat.
Genau, also Thomas Müller beim FC Bayern, dann Alex Meyer Fußball dort.
Wenn Not am Mann ist, wird Thomas Müller nochmal spielen.
Wahnsinn, naja. Ja, ich glaube, das ist nicht sehr modern.
In Frankfurt.
Ist nicht sehr modern, Max Kruse. Sich auf ein Wettpinkeln einzulassen mit einem der Leader des Teams. Ich weiß nicht, ob das wirklich so schlau ist. Also das ist ja schon, du beginnst ja im Grunde genommen dein Traineramt schon mit einem Armdrücken mit dem Mannschaftskapitän. Was soll das? Ich weiß nicht, ist es modern, ist es schlau? Ich glaube nicht, dass es schlau ist.
Aber dann lasst uns doch mal das Feld ein bisschen größer machen. Wir sind in einer...
Ich bin gleich hier durch. Du willst das Feld noch größer machen?
Wir können ja nichts dafür, dass du 7 Minuten zu spät kommst. Die hängen wir jetzt noch hinten dran. Das ist die Nachspielzeit.
Ja. Aber lass uns jetzt mal ernsthaft, lass uns mal gerade ganz kurz das Feld noch ein bisschen größer machen, weil wir ja in dieser Saison zwei Phänomene haben. Wir haben auf der einen Seite, ich glaube, nicht nur den besten Drittplatzierten nach dem 26. Spieltag aller Zeiten mit dem VfB Stuttgart, sondern ich glaube, die Top 5 hat noch nie so viele Punkte geholt wie in dieser Saison. Und auf der anderen Seite geht es auf Platz 7 gefühlt mit der Abstiegszone los. Weil man da abstiegsgefährdet ist, sondern weil der FC Augsburg Siebter ist. Und man
darf ich ganz kurz dieses Bild übernehmen, weil das ist so, die Bundesliga ist so ein bisschen wie die erste Reihe auf Sylt. Also du hast erstmal absolute Prachtbauten, totaler Prunk, schöner geht's nicht. Und wenn der Garten kurz zu Ende ist, also dieser Prachtgarten, dann geht's aber sofort steil bergab und da ist halt einfach nur noch Geröll und Scheiße. Und so ist die Bundesliga auch. Also du hast genau das, die Top 5, Top 3, Top 5, wirklich richtig gut, wobei ich bei Dortmund immer ein Sternchen setzen würde, weil mir das irgendwie auch gar nicht so wirklich gefällt. Und beim FC Bayern, glaube ich, subjektiv empfunden auch nicht. Aber danach, also als ich am Wochenende die ARD-Bundesliga-Konferenz bei Radio 1 hörte und hörte plötzlich, dass Augsburg auf Platz 7 an den Europapokalplätzen schnuppert, da ist es mir wirklich wie die berühmten Schuppen vor den Augen gefallen. Ich dachte, was? Wo sind die? Platz 7? Ach du, und ich hatte ja noch das Geklingel von Lena im Ohr, der berühmte Hassenkassel-Rand. Und das ist natürlich genauso. Es ist halt einfach absoluter Kernschrott ab Platz 7. Und ab da wird es halt richtig, richtig schlecht. Und da kann es einem Angst und Bange werden, wenn es um die Europapokalplätze geht im nächsten Jahr. Gottes Willen.
Ja, und das vor allen Dingen in auch einer... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ne? Aber es ist teilweise in einer Arroganz, also andersrum gesagt.
Kannst du bitte, ich gehe nicht, Mike, aus dieser Folge raus, wenn du nicht einmal sagst, in einer Preisklasse. Das ist nicht mein
MML. Wollte es doch schon sagen.
Kannst du bitte sagen, in einer Preisklasse.
Ich weiß auch nicht, was das soll.
Das einmal hören.
Ich hatte mir ehrlicherweise die Rampe schon gebaut, um in einer Preisklasse hardcore zu ranten, aber ich werde ja heute in diesem Podcast dauerhaft quasi von euch unterbrochen, was meine Damen und Herren daran liegt, dass ich wegen schlechter Internetverbindung der Einzige bin, der seine Kamera nicht einschalten kann, weil dann gibt es nämlich ein totales Delay.
Und weil du abstoßend hässlich bist, Mike, du bist geradezu von einer bizarren Hässlichkeit und wir sind dir sehr dankbar, dass du die Kamera
und das wiederum führt im Grunde genommen dazu, dass Miki und Lukas das Gefühl haben, alleine in dem Podcast zu sein. Aber nichtsdestotrotz, kommen wir mal zurück zum Thema.
Also man muss es, du hast komplett recht, also man muss es jetzt zum Ende wirklich mal erklären. Ich kenne das, wenn ihr beide im Studio seid und ich bin auch mal ohne Bild im Wedding. Es ist extrem schwer, dazwischen zu kommen, wenn zwei Leute sich sehen und man der Typ ist, der sich nicht bemerkbar machen kann. Ja. Es tat mir auch, vor 2 Minuten tat es mir richtig leid, weil du hast es so gut erzählt, wen Niko Kovac alles rasiert hat. Es war eine so schöne Aufzählung und Micky hat aber einfach seinen Text darüber gelegt.
Habe ich nicht gehört.
Wie in so einem französischen Arthouse-Film ist. Also, oder ein bisschen so wie bei Anatomie eines Falls, den ich mir auf Deutsch angeguckt habe, wo einfach Sandra Hüller über Sandra Hüller drüber quatscht. Und man muss sich das vorstellen, Mike erzählt eigentlich was sehr, sehr Gutes. Alex Meyer, Fußballgott. Und die ganze Zeit quatscht Sandra Hüller, also Micky Beisenherz, über Mike Nöcker rüber. Diesmal tut es mir sehr, sehr leid. Es ist aber nicht der Qualität deiner Aussage und deiner Beiträge geschuldet, sondern tatsächlich einfach nur der vollkommenen, ich sag mal jetzt so, wie bei der Zukunft von Christian Streich, der Bildlosigkeit.
Ja. Vielen Dank. Zurück nochmal zum Bild. Also wir haben den FC Augsburg als siebten. Wir haben ja auch den FC Schalke 04 beispielsweise, der wieder dagegen kämpfen muss, in die dritte Liga abzusteigen. Wir haben so viel. Und dann fallen mir noch tausend andere Sachen ein, wenn ich mich jetzt mal anfange, in Rage zu reden. Aber wir haben so viel Mittelmaß bis Schlechtes in der Bundesliga und auch und vor allen Dingen auch eben bei ehemaligen Bundesliga-Vereinen, die im Moment gerade in der zweiten Liga spielen, dass ich teilweise irgendwie fassungslos bin, wie mit diesem Fußball und wie gleichgültig mit diesem Fußball umgegangen wird und wie wenig Widerstand überhaupt in irgendeiner Art und Weise zu sehen, zu hören oder zu lesen ist darüber, dass die Qualität der Bundesliga einfach faktisch immer, immer schlechter wird. Und zwar sind wir nicht mehr dabei, uns mit den beiden Top-Ligen zu messen, also Spanien und England, sondern wir sind so langsam dabei, dass wir uns gegen die Serie A sowieso, vor allen Dingen aber auch gegen die Ligue 1 in irgendeiner Art und Weise erwehren müssen. Und das wird einfach so lamoyant in allen möglichen Dingen hingenommen und als gegeben hingenommen. Und niemand flippt aus und sagt, Leute, habt ihr mal vielleicht irgendwie, könnt ihr mal anfangen? Vielleicht
Mike, ich muss da kurz dazwischen gehen. Es wird nicht lamoyant, sondern es wird nonchalant hingenommen. Denn lamoyant bedeutet, dass dabei einer rumweinen würde. Und das machst ja wohl nur du. Ne? Von dir wird's lamoyant hingenommen, von uns wiederum wird's nonchalant hingenommen.
Entschuldigung, fahren Sie da den neuen Lamoyant von Volkswagen? Das ist aber schön. Aber ich möchte einmal auch da wieder dazwischengrätschen, weil du komplett recht hast. Und ich möchte aber einmal den Satz hören, den du uns geschrieben hast. Wenn du ihn hier nicht sagen möchtest, schneiden wir das raus. Aber hast du uns nicht gestern geschrieben, Mike, dass du dir mittlerweile mit Blick auf diesen horrenden Kackfußball, also diesen absoluten Wahnsinn, der da passiert, vor allen Dingen im Mittelbau der Bundesliga, hast du uns nicht geschrieben, dass du dir mittlerweile zutraust, Sportdirektor bei einem Bundesligisten zu werden?
Ja, also nicht bei den Top-Bundesligisten logischerweise, aber was das Mittelfeld angeht sowieso, auch was Vereine wie Schalke 04 beispielsweise angeht. Und zwar nicht, weil ich die große Ahnung von Fußball habe, sondern weil ich einfach, wie ich finde, und da könnt ihr jetzt drüber lachen, wie er das immer tut, einen technologischen Fortschritt habe, der völlig ignoriert wird. Was ich noch viel härter finde, man spielt schon schlecht, man ist schon... Man spielt schon schlecht. Lass mich doch einmal ausreden, bitte. Ja? Man spielt schon schlecht, man kriegt es nicht auf die Kette, aber man ist trotzdem immer noch total arrogant gegenüber neuen Techniken. Und vielleicht nur einen Satz. Wenn ich es mit KI schaffe, die Kaderplanung auch nur 10% besser zu machen, dann sind das bei Vereinen, die 100 Millionen Etat haben, 10 Millionen Euro. Bei Vereinen, die 40 Millionen Etat haben, 4 Millionen Euro. Und bei Vereinen, die 300 Millionen Etat haben, 30 Millionen Euro.
70.
Aber du stehst jetzt aber mit deiner KI so ein bisschen wie so eine mit Perlen besetzte Frau jenseits der 50 bei QVC. Ja,
wie so ein Gurkenhobelverkäufer vom Karstadt irgendwo in der Innenstadt in Gütersloh. Hier ist der KI, Mike.
Kaufen Sie diese KI, dann kriegen Sie diesen Gemüseschneider noch kostenlos dazu. Oh. Und ich stelle mir gerade vor, weil du gesagt hast, du könntest dir vorstellen, ich halte es nur mal fest, Sportdirektor bei Schalke 04 zu werden, wie du jetzt ans Berger Feld fährst, mit deiner KI in so einem alten Aktenkoffer und an die Tür von Kampfschwein Mark Wilmots klopft und sagt, hier drin ist das Wundermittel. So, du Affe, räumst jetzt mal deinen Tisch, ich bin der Neue hier. Und dann will ich mal sehen, was passiert.
Nein, das passiert natürlich nicht.
Nein, aber pass auf, es ist ja ein Bild. Also, du stehst ja mit deiner KI bei allem dass wir uns auch mal darüber lustig machen. Aber du stehst ja sozusagen für die Zukunft des Fußballs oder ein Teil der Zukunft des Fußballs. Aber bei Schalke sitzt halt Marc Wilmots, dessen einzige Berechtigung da zu sitzen ist, dass er das Kampfschwein war und einer der Eurofighter. Und das ist doch das Problem in a fucking nutshell.
Ja, genau. Das ist richtig.
So, ich behaupte jedenfalls, ich wette. So, um Micky auch wieder mit reinzuholen.
Ich wette,
dass man mit künstlicher Intelligenz in der Kaderplanung und in der Matchplanplanung in der Lage ist, Schalke 04 in die Bundesliga zurückzubringen und sie dort auch zu halten.
So. Also, mag sein, ich wünsche dem FC Schalke 04 viel Glück, allein schon deshalb, dass Mike da niemals als Sportdirektor vorgestellt werden muss. Sie müssen es aus eigener Kraft schaffen. Also ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen, ich hoffe, ich will jetzt nicht sagen, ich bete, aber ich hoffe, dass der FC Schalke, und das ist fürchterlich, dass man das jetzt schon sagen muss, um Gottes Willen jetzt nicht absteigt aus der zweiten Liga.
Ja, absolut.
Und ich habe gestern bei Instagram noch Szenen gesehen, die noch gar nicht so lange her sind, wie der FC Schalke gegen Real Madrid in der Champions League gewonnen hat mit Spielern wie Hüntela. Und es war, also mich überkam eine gewisse Weh und auch Schwermut, das zu sehen. Ich wünsche dem FC Schalke 04, dass sie schnell wieder, es muss noch nicht mal die Erfolgsspur sein, aber zumindest in die Spur zurückgeraten, Lukas.
Aber ich würde mich so freuen, wenn Mike Sportdirektor wird bei Schalke 04, weil er zusammen auf der Bank mit Karel Gerrards sehen natürlich auch aus wie so eine 80er New Wave Band, die nochmal auf Tour geht in 2024. ihr beiden zusammen, Karel Gerrards und Mike Nöcker als die Reunion.
Willy goes das to Hollywood, ja, mit Wilmots und toll, also schöne Vorstellung. Ich wollte ja unbedingt heute noch über das herrliche Stück in der Elf Freunde reden, über den ehemaligen Atletico-Präsidenten Jesus Gil y Gil.
Wie die meisten wissen, der spanische Jean Löring.
Ja, aber in Potenz. Aber da können wir ja noch drüber reden, ja, wenn gerne. Borussia Dortmund gegen Atletico in der Champions League spielt, dann ist das der richtige Anlass. Dann würde ich nämlich gerne noch ein, zwei Stellen aus diesem fantastischen Artikel zitieren. Es ist wirklich sensationell. Muss man auch nochmal sagen, also da bekommt der Begriff Korruption aber nochmal eine ganz andere Ebene. Toll. Und ich komme natürlich nicht umhin, darauf zu verweisen, dass am 20. April das neue Buch von Lukas Vogelsang erscheint, die Nachspielzeiten. Und dazu gibt es eine Lesetour präsentiert von Thalia. Und schon sehr bald ist diese Lesetour im Begriff zu starten. Am 25. April ist nämlich Premiere in Berlin in Bismarcks Ballsaal. Am 2. Mai geht das Ganze nach Hannover ins Museum Wilhelm Busch. Am 6. Mai ist er in München im Stadion, ist allerdings schon ausverkauft. Am 7. Mai geht es nach Stuttgart ins VfB Club Restaurant. Am 10. Mai ist er in Köln im Sportmuseum, am 13. Mai in Dortmund im Deutschen Fußballmuseum.
Am 14. Mai in Essen.
Ist er in Essen, den erzähle ich jetzt heute vor allem. Am 20. Mai in Münster im Atlantik Hotel. Am 23. Mai, da ist er in Hamburg im Haus 73.
Da kommen wir auch alle, oder?
Ja, sicher. Ja,
ihr könnt zu allen, ihr seid immer auf meiner Gästeliste der Herzen.
Ist gut. Am 26. Mai ist er nämlich in Berlin, da gibt es eine Tribünenlesung im Poststadion. Am 28. Mai, da ist er nicht nur im wunderschönen Starbucks im Hauptbahnhof von Leipzig, nein, er geht noch weiter ins neue Schauspiel und dort liest er. Am 29. Mai, da ist es schon ausverkauft in Zürich in der Buchhandlung Kapitel 10. Aber weil es ausverkauft ist, da gibt es am 30. Mai noch eine Zusatzlesung in Zürich, natürlich dann auch in der Buchhandlung Kapitel 10, die Tickets dafür, die gibt es ab sofort unter tix.to, also tix.to/Nachspielzeiten. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes auf Instagram oder unserer Website.
Und war es nicht so, dass schon in der letzten Woche in dem Briefing das falsche Datum gestanden hat, dass es nicht am 30. und 31. Mai?
Genau, 30. ausverkauft, 31. Zusatzkonzert. Was ich ganz besonders aber nochmal hervorheben will, weil es auch uns betrifft, am 10. Mai, da ist jetzt endlich der Shop des Sportmuseums in Köln online. Also ich wurde schon oft gefragt, es ist ein Museum, dort dauert alles ein bisschen länger. Der Shop ist jetzt online und es geht natürlich auch uns was an, weil nicht nur, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, lese ich dort am 10. im Rahmen des Festivals, was dort stattfindet, für Fußball, Sport und Kultur, sondern am 15. werden wir ja dort auch auftreten als als Fußball-MML im Sportmuseum in Köln. Nähere Infos dazu in nächster Zeit. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alles durcheinander gebracht, aber das wollte ich nur mal sagen. Da sind jetzt die Tickets online in Köln im Shop, weil ich schon so oft aus Köln Nachrichten bekomme, die Leute gesagt haben, wann kommst du denn endlich zu uns? Ja. Wann kommst du an rein? 10. Mai. Und wir dann, glaube ich, da kann jetzt jemand hinter der Glasscheibe bei euch vehement den Kopf schütteln, aber ich glaube, wir als MML sind am 15. Mai Nils auch Babbel im Zuge nickt, des dortigen...
Nils ja? Babbel nickt zustimmen.
15. Ja. Mai, also 10. Mai Lesung im Sportmuseum, 15. Mai MML live im Sportmuseum. Wir kommen nach Köln.
Ist das geil, ist oder
Kamelle?
Was? So, und wir sprechen uns mit der nächsten Folge dann, sprechen wir uns wieder, und zwar ist das dann genau zwischen den beiden Spielen der deutschen Nationalmannschaft, zwischen Frankreich, das ist am Samstag, und das nächste Spiel ist, wenn ich mich nicht irre, am Mittwoch. Und dazwischen reden wir nach dem Frankreich-Spiel, dann reden wir über das Spiel unserer Jungs, unserer Nationalmannschaft, die zu dem Zeitpunkt dann natürlich schon, hör mal, das war ja völlig klar, dass die da in dem komischen Ballerinentrikot da in dem Pink, dass die da nicht abliefern. Jetzt guck dir das an, was die aus unseren Jungs gemacht haben. Das ist doch wirklich, da kannst du bei Let's Dance, kannst du mit denen auflaufen, mit denen ihre Trikots. Ist ja kein Wunder, dass die da gegen die Franzosen da 0-3 abschmieren, da gegen die Froschfresser. Meine Fresse da. Ne? Also jetzt mutmaßliche Fanstimmen, habe ich jetzt mal gesagt. Lukas guckt ratlos.
Klang super. Ja. Klang super auf jeden Fall. Gut, ne? Ich hatte noch einen Top-Gag vorbereitet.
Micky, der einfach in der Gartenlaube seines Bruders auf Stimmenfang geht.
Ich hatte noch einen
Top-Reporter, ey.
Richtig.
Ich hatte noch einen Top-Gag vorbereitet, und zwar über die U17-WM, die ja jetzt seit die nächsten 5 Jahre lang in Katar stattfindet, unserem Fußballort der Herzen. Das machen wir aber alles in der nächsten Woche. Der läuft nicht weg.
Und ich erzähle dann in der nächsten Folge, wie ich jetzt regelmäßig von Helmpeter bei Facebook beschimpft werde, weil er sich offensichtlich über die Ukraine-Thematik ein bisschen radikalisiert hat.
Hat er gesagt, man sollte den Krieg einfrieren?
So wie ich die Kommentare lese, soll eher ich eingefroren werden.
Ach, aber ich muss eines sagen.
Ich sag nur Hashtag Micky an die Front. Überrascht.
Aber ich muss eines sagen.
Überrascht.
Dir tut das extrem gut, wenn wir beide nicht im Studio sind, weil du nimmst dadurch so eine Anchorman-Position ein. Also das war jetzt sehr viel mehr auch der Micky aus Apokalypse und Filterkaffee, der durch diese Sendung führt. Du hast plötzlich Notizen, du hast dich vorbereitet, du sitzt da, du hast ein bisschen wie John Oliver, du sitzt da an deinem Schreibtisch und führst durch diese Sendung. Das tut dir sehr gut. Vielleicht kommen wir nicht zurück, vielleicht bleibt der Florida Man einfach in Miami und macht da sein Frührentner-Ding. Und ich komme auch nicht zurück. Und du führst ab jetzt immer durch MML. Also aber steht ich, dir
aber,
sehr gut.
Aber wenn ich jetzt hier der deutsche John Oliver bin, ne, setze ich mich dann für mehr Fahrradwege in Köln ein und fange an, Dieter nur im Internet als Nazi zu bezeichnen?
Ja.
Wo geht da die Reise hin? Ja. Ne?
Das war auf jeden Fall eine neue Folge Fußball MML mit Micky Beisenherz in Hamburg, mit mir in Miami und mit Lukas Vogelsang in Curaçao oder wie man bei uns früher in Ostwestfalen sagte, Bulls Blau.
Herrlich. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann,
Freunde. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.